Magellana, Labyrinthica, Nesticus Eremita, Atypus Affinis.
Wo wir auch hinkommen, sie sind schon da.
Ammendornfinger, gesattelter Zahnäugler, honiggelber Langbeinkanker.
Sie sind überall. Lautlos umgeben sie uns. Krabbeln an Decken, hängen an Fäden, zittern in Netzen.
Philodromus aureolus, Sudarium germanicum, Cupienius salei.
Ein Erfolgsmodell der Evolution mit 40.000 bekannten Arten. Sie leben am und im Wasser, auf und unter der Erde und sie schweben durch die Lüfte.
Ameisenjäger, Feenlämpchen, Weberknecht.
8 Beine, ein zweigeteilter Körper und unendlich viele Rätsel.
Wunderwelt Spinnentier, dem Rätselwesen auf der Spur. Feature von Hartmut Schade.
Kein Garn der Welt gleicht Spinnenseide. Kein Sinn im Tierreich ist so zartfühlend wie der des Spinnenbeins. Und kein Wesen weckt mehr Angst und Ekel.
Das tückische Lauern auf Beute in einem verborgenen Hinterhalte und das gegenseitige Befeinden, besonders der Weibchen und Männchen, welches sprichwörtlich geworden ist, so dass Spinne Feind den höchsten Grad der Leidenschaft zwischen zwei Menschen andeutet, charakterisieren jene kleinen Finsterlinge, welche man Spinnen nennt.
Aus Brehms Tierleben, Leipzig 1892.
Diese beiden Charakterzüge, so wenig wie ihre äußere Erscheinung, können sie dem Menschen lieb und wert machen. Man flieht und verabscheut sie vielmehr, jedoch mit Unrecht und aus Vorurteil.
Kapitel 1. Von den Sinnen der Spinnen.
Die meisten Menschen gehen stillschweigend davon aus, dass die Tiere ihre Umwelt so empfinden wie wir, was natürlich mitnichten der Fall ist.
Friedrich Barth hat sich ein Forscherleben lang mit Spinnen beschäftigt, zuletzt als Professor der Neurobiologie an der Universität Wien.
Bei den Spinnen spielen da zwei Sinne eine ganz besondere Rolle, die uns in der Form fremd sind, nämlich erstens Luftströmungssinn, also die spüren halt den feinsten Wind und nutzen das etwa zum Beutefang, aber auch in anderen Verhaltensweisen. Und das Zweite, und das ist uns noch sehr viel fremder, das ist ein Dehnungssinn im Skelett, den wir überhaupt nicht haben.
Angefangen hat alles transatlantisch. Friedrich Barth studiert in Kalifornien Biologie, kommt zurück nach München und sucht ein Promotionsthema.
In München war zu dieser Zeit, also in den 60er Jahren, letztes Jahrhundert, war die Münchner Großmarkthalle, wo das Obst aus aller Welt ankam, eine fantastische Quelle für Zoologen, um an exotische Tiere zu kommen. Und eines Tages kam mit Bananen aus Mittel- oder Südamerika, es war unbekannt genau woher, kamen eben diese Spinnen an.
Der Leib so groß wie ein Daumenglied. Mit gestreckten Beinen ist sie etwa handgroß. Rostrot bis orange ihr Haarkleid. Die unbekannte Spinne. Sie entpuppt sich als alte Bekannte. Erstmals beschrieben durch Eugen Graf von Kaiserling in seinem vierbändigen Werk Die Spinnen Amerikas, erschienen 1877. Der adlige Spinnenfreund hatte mehrere Exemplare zugeschickt bekommen von einem Senior Salé aus Veracruz und taufte also die Art auf den Namen Cupienius salei. Fast 100 Jahre später forscht eine Münchner Studentin zur Lebensweise und Vermehrung. Cupienius salei, so belegt die Doktorarbeit, ist eine Jagdspinne. Sie geht in der Dämmerung auf Beutefang ohne Netz. Sie rennt und springt, schlägt ihre tödlichen Klauen in krabbelnde Käfer oder in vorbeisausende Fliegen.
Und ich war dann eigentlich der Nachfolger dieser Arbeit in dem Sinne, dass man sich gesagt hat, eigentlich weiß man enorm wenig über Nervensystem und Sinne bei Spinnen.
Spinnen gelten damals als ebenso langbeinige wie langweilige primitive Krabbeltiere. Ein Thema für Hobbyforscher, aber kaum geeignet, eine wissenschaftliche Karriere darauf zu gründen. Friedrich Barth schreckt das nicht ab. Er erkennt, Cupienius salei vermehrt sich schnell, ist robust und groß genug, um ihren Körper mit Sensoren zu bestücken. Wie geschaffen zur Untersuchung der rätselhaften Spinnensinne.
Sie haben eine andere Gehirnstruktur etwa, sie haben ein anderes visuelles System, sie haben zum Beispiel Linsenaugen, im Prinzip so wie wir, und nicht Facettenaugen wie die Insekten alle. Sie haben einen ganz bestimmten Typ von Sensor, der in den Muskeln steckt, bei den Insekten überhaupt nicht, sondern kompensieren das offenbar durch einen Sinn, der im Skelett selber sitzt, im harten Außenskelett.
Das Skelett einer Spinne besteht aus Chitin, aus jenem erstaunlich stabilen und doch formbaren Material, das Krebsgehäuse und Käferpanzer so hart und elastisch macht. Das Spinnenskelett hat winzige Schlitze. Dahinter sind Nervenzellen verborgen. Cupienius salei hat 3.500 dieser Spaltsinnesorgane. Die meisten in den 8 Beinen. Krabbelt ein Käfer, so verursacht sein Laufen feine Schwingungen. Die Vibration überträgt sich auf den Untergrund. Trifft sie auf das Spinnenbein, verbiegt sie hauchzart die Schlitze im Skelett. Nur um Millionstel Millimeter zwar, aber das genügt dem Dehnungssinn der Spinnen, um ein Opfer zu erspüren. Oder um das werbende Trommeln eines liebenden Männchens wahrzunehmen, das auf der gleichen Pflanze sitzt. Good Vibrations.
Das heißt, Männchen und Weibchen, die flirten miteinander über Vibrationen, die sie aktiv in die Pflanze hinein produzieren. Und diese Vibrationsrezeptoren sitzen an allen 8 Beinen, sind also sozusagen kreisförmig um den Spinnenkörper herum lokalisiert. Und damit können in einem bestimmten Frequenzbereich, also vor allem in einem Frequenzbereich über etwa 30 Hertz, Vibrationen sehr, sehr, sehr empfindlich wahrgenommen werden. Also die Empfindlichkeiten, die man da hat, die liegen in den Empfindlichkeitsbereichen der empfindlichsten unserer Organe, also Ohr und Auge.
Diesen Winter hatte ich eine Spinne in meinem Zimmer. Wenn ich auf der Gitarre spielte, kam sie eilig herab in ein Netz, was sie tiefer ausgespannt hatte.
Aus Bettina von Arnim, Goethes Briefwechsel mit einem Kinde, 1835.
Ich stellte mich vor sie und fuhr über die Saiten. Man sah deutlich, wie es durch ihre Gliederchen dröhnte. Wenn ich Akkord wechselte, so wechselten ihre Bewegungen. Sie waren unwillkürlich. Bei jedem verschiedenen Arpeggio wechselte der Rhythmus in ihre Bewegungen. Es ist nicht anders. Dies kleine Wesen war freudedurchdrungen und geistesdurchdrungen. Solang mein Spielen währte, wenn's still war, zog sie sich wieder zurück.
1883 beobachtet der Spinnenforscher Friedrich Dahl, dass tiefe Violintöne die Härchen an Spinnenbeinen erzittern lassen. Für den Forscher ist das ein Aha-Moment. Ähnlich wie die Härchen im Innenohr des Menschen, so mutmaßt er, haben auch die Härchen am Spinnenbein eine Funktion. Sie nehmen Schwingungen auf. Sie dienen dem Hören.
Also wir sprechen von Haarsensillen, obwohl das keine Haare wie bei uns sind, sondern anders gebaute, aber winzig kleine, leichte Strukturen, ungefähr 1 Millimeter lang, 0,1 bis 2 Millimeter lang, die sehr beweglich aufgehängt sind im Skelett.
100 solcher Haare trägt Cupienius salei an jedem ihrer Beine. Sie gehören zu den empfindlichsten Sinnesorganen, die Biologen bis heute kennen. Selbst beim Piano Pianissimo bewegen sie sich noch. Und erst recht, wenn eine Fliege durch die Luft heransirrt. Die Beinhärchen flirren im kleinen Luftwirbel, den das Insekt beim Flug vor sich herschiebt. Die Spinne spürt und springt.
Die Erfolgsquote ist im Freiland eigentlich sehr hoch, weil sie springt offenbar nur dann, wenn es ziemlich sicher ist.
Wie stark und in welche Richtung werden die Härchen ausgelenkt? Mit welcher Frequenz bewegen sie sich? Der Luftströmungssinn informiert die Spinne über ihre Umgebung. Und Härchen ist nicht gleich Härchen, fand Friedrich Barth heraus. Die Haare reagieren auf unterschiedliche Frequenzen. Kurze Haare registrieren Beschleunigung, lange Geschwindigkeit. Unter hochauflösenden Mikroskopen entdeckten die Forscher, dass die Haare nicht glatt, sondern gefiedert sind. So bleiben die Luftteilchen eher hängen und die Empfindlichkeit vergrößert sich. Das alles sind Erkenntnisse, die Ingenieure nun auch in der Technik anwenden. Zum Beispiel, wenn es um das Messen von Luftwirbeln geht an Tragflächen von Flugzeugen.
Da gibt es also mindestens 3-4 Labors, technische Labors, die das synthetisch herstellen, weil zum Beispiel in der Strömungsmechanik ein Problem ist, die Luftströmungen in turbulenter Strömung flächenhaft nahe von Oberflächen zu messen. Das ist genau das, was die Spinnen machen.
Bei so viel Nutzen für die Wissenschaft hätte Copernicus Allee einen schöneren Namen verdient, meint Friedrich Barth und schlägt vor, die Art im Deutschen Bromelienspinne zu nennen. Bromelien sind Ananasgewächse und in Südamerika bevorzugter Lebensraum der Spinnenart. Nicht ohne Witz ist der lateinische Name. In Salee ist ihr Finder Signor Salee verewigt. Copernicus aber, so erzählt Barth, sei eine Figur aus den Sermones von Horaz, ein Freund des Kaisers Augustus, ein Weiberheld, Filou und Schlitzohr. Schlitzohr, wohlgemerkt.
Kapitel 2: Den Lebensfaden spinnen.
Die Spinne ist ein verachtetes Tier. Viele Menschen fürchten sich sogar davor. Und doch ist sie auch ein merkwürdiges Geschöpf und hat in der Welt ihre Nutzen.
Johann Peter Hebel in seinem Schatzkästlein des Rheinischen Hausfreundes, Tübingen 1811.
Wie fein ist ein Faden, den eine Spinne in der größten Geschwindigkeit von einer Wand bis an die andere zu ziehen weiß. Und doch versichern abermal die Naturkündigen, dass ein solcher Faden, den man kaum mit bloßen Augen sieht, wohl 6000-fach zusammengesetzt sein könne. Muss man nicht über die Kunst und Geschicklichkeit dieser Geschöpfe erstaunen? Wenn man ihnen an ihrer stillen und unverdrossenen Arbeit zuschaut? Und an den großen und weisen Schöpfer denken, der für alles sorgt und solche Wunder in einem so kleinen und unscheinbaren Körper zu verbergen weiß?
Spinnenseide ist ein sehr vielseitig einsetzbares Biomaterial. Es hat halt viele Eigenschaften, die es für den medizinischen Einsatz günstig machen. Die Spinnenseide ist immunverträglich, zellverträglich, wird deshalb vom Körper auch nicht als Fremdkörper erkannt. Das ist für uns natürlich der wichtigste Punkt. Sie ist auch sterilisierbar und damit eben auch problemlos anwendbar am Menschen. Darüber hinaus hat sie bestimmte Materialeigenschaften. Sie ist halt sehr elastisch, dabei gleichzeitig reißfest und stellt damit unter den bisher bekannten Materialien eine absolute Ausnahme dar.
Professor Kerstin Reimers-Fadlaui. An der Medizinischen Hochschule Hannover leitet sie das Labor für Regenerationsbiologie, das eigentlich ein Spinnenlabor ist. Spinnenseide wäre das Hightech-Material schlechthin, aber das ist es nicht. Es ist Natur und von Hightech ist in Reimers Spinnenlabor auch nichts zu sehen. Am Türschild steht Wartezimmer, experimentelle Chirurgie. Doch hier sitzen schon lange keine Patienten mehr. Der Raum sieht aus, als wäre er seit vielen Jahren nicht betreten worden. An den Fenstern verblichene Jalousien, am Boden vertrocknete Yucca-Palmen auf braunen Linoleum. Und überall Spinnennetze. Hier lebt die goldene Radnetzspinne. Das heißt, eigentlich lebt sie in Tansania. Hier in Hannover wird sie zum Nutztier gemacht.
Die Spinne, die ist jetzt gefangen und wird jetzt auf dem Schaumstoffdreieck befestigt.
Christina Almeling ist medizinisch-technische Assistentin. Sie drückt den 3 cm großen Leib des Spinnenweibchens rücklings auf einen Schaumstoffkeil und fixiert ihn mit einem Mullstück, Handteller groß. Behutsam schiebt Christina Almeling alle 8 Spinnenbeine unter das Gewebe. Nur der Hinterleib schaut noch heraus. Und aus dem Hinterleib ein winziges Fadenende.
Dieser Faden konnte man ja jetzt sehr gut sehen. Der ist also immer greifbar mit Pinzette oder sogar schon mit den Fingern. Den braucht man jetzt ganz einfach nur, um unsere Stange zu wickeln, zu befestigen. Und danach stellen wir unsere Kurbelmaschine an.
Die Maschine ist ein kleiner Motor, der langsam eine Spindel dreht. Sie steht vor einer schwarzen Wand im Licht. Nur so ist der Faden sichtbar. Zentimeter für Zentimeter wickelt die Spindel den Faden aus dem Spinnenleib. 200 Meter in einer halben Stunde. Nach der Prozedur wird die goldene Radnetzspinne behutsam zurück in ihr Netz gesetzt und hat nun 14 Tage Ruhe. Als Dankeschön für ihre Arbeit bekommt sie eine Motte ins Netz geworfen.
Ein einzelner Spinnenseidenfaden ist in seiner Dicke natürlich nicht ausreichend, um als Nahtmaterial zu dienen. Es mussten mehrere Spinnenseidenfäden eben zu Bündeln zusammengefasst werden und anschließend zu Nahtmaterial im Sinne von Miniaturtauen verschlagen werden. Im Prinzip haben wir hier sozusagen die alte Kunst des Seilschlagens wieder für uns entdeckt. Also wir brauchten eine richtige Reeperbahn oder Rebschlägerei, die im Miniaturmaßstab ermöglicht hat, eben Miniaturtaue zu schlagen.
Die Seidenfäden der Radnetzspinne sind nur ein Tausendstel Millimeter dünn. Um sie in der Chirurgie zu verwenden, brauchen sie die hundertfache Stärke. Dann lassen sich damit Wunden nähen. Bisher erfolgreich erprobt bei Mäusen, Ratten und Schwarzkopfschafen. Das organische Material Spinnenseide hilft auch dann, wenn Nervenbahnen durchtrennt sind.
Um hier unterstützend einzugreifen mit der Spinnenseide, wird ein Konstrukt hergestellt, das besteht aus einer Vene, in die Spinnenseidenfäden eingezogen werden. Das kann man sich eigentlich vorstellen wie so ein Kabel. Und dieses Kabel wird in den Defekt des Nervs eingesetzt. Das hat dann zwei Vorteile. Zum einen kann in diesem Defekt kein Narbengewebe entstehen. Und zum zweiten erhält der wieder auswachsende Nerv eine Richtungsweisung, indem er einfach den Spinnenseidenfäden folgt und damit sein Zielgewebe wiederfindet.
Die Spinnenseide als Ariadnefaden, als Orientierungshilfe im Labyrinth des Körpergewebes. Auch bei großflächigen Hautverletzungen könnte das Wundertier Spinne helfen.
Es wird ein Netz aus Spinnenseide hergestellt. Dieses Netz wird mit Hautzellen besiedelt und anschließend im Gewebekulturschrank kultiviert, bis sich eine mehrlagige Haut gebildet hat. Dies ist eine Studie, die in einem sehr frühen Stadium ist. Also wir arbeiten dort bislang nur im Reagenzglas.
Was in Hannover erforscht wird, ist eigentlich nicht neu. Schon 1621 empfahl der italienische Medikus Epifanio Ferdinando seinen Patienten, ihre Wunden mit Spinnennetzen zu bedecken. Und in Tansania nehmen die Einheimischen von alters her die großen und stabilen Netze der goldenen Radnetzspinne und gehen damit auf Fischfang.
Kapitel 3: Gespinste und Gespenster – die Angst vor Spinnentieren.
Die Spinnen gehören zu den Insekten, die mehrenteils im Dunkeln oder in der Einsamkeit leben.
Dr. Martin Listers Naturgeschichte der Spinnen überhaupt und der engeländischen Insbesonderheit. Quedlinburg 1778.
Viele Naturkundige werden durch einen natürlichen Ekel von denselben abgehalten, sie gehörig zu untersuchen. Vor ein paar Jahren war er bei mir noch so groß, als er irgend bei einem Menschen sein konnte.
Carla sagt leider kein Muxer. Und sie ist schrecklich faul.
Carla hat braune Haare, lange Beine und ist die hochgeschätzte Mitarbeiterin von Wolfgang Mildner. Mildner ist Psychologe und Carla seine Vogelspinne. Der Professor für klinische und biologische Psychologie erforscht seit Jahren die Spinnenphobie.
Sie sitzt also, Sie sehen, ich nehme fast mal die Handfläche ein, ja, wenn sie sich ganz strecken würde. Die liebt die Wärme meiner Hand. Ja, man kriegt sie nachher schon nicht mehr weg von der Hand, weil es da offensichtlich etwas wärmer ist wie in ihrem Terrarium.
Wolfgang Mildner zitiert Statistiken, nach denen sich jeder siebte Mensch vor den achtbeinigen Krabbeltieren ekelt. Selbst Eskimos, sagt Mildner, fürchteten sich vor Spinnen. Mildner will wissen, woher die Angst vor Spinnen kommt. In seinem Labor zeigt er Probanden in loser und schnell sich verändernder Reihenfolge Fotos von verschiedenen Gegenständen. Darunter auch Spinnenbilder. Manche Fotos sind 4 Sekunden lang zu sehen, andere blitzen nur für wenige Millisekunden auf. Zu kurz ist die Zeit, um wirklich Gegenstände erfassen zu können. Ein Magnetresonanztomograph zeichnet auf, was dabei im Gehirn eines Spinnenphobikers geschieht.
Da sehen wir, reagieren Spinnenphobiker physiologisch auf die Spinne anders wie auf die Tassen. Obwohl sie nachher sagen, ich habe nur einen Blitz gesehen. Das heißt, Spinnenphobiker reagieren blitzschnell auf die Spinnen so, als würde die Spinne die Aufmerksamkeit dieser Phobiker einfangen oder ihnen aufzwingen, hinzuschauen. Ja. Und es geht innerhalb von wenigen Millisekunden, also 150, 180 Millisekunden, dann weiß ein Spinnenphobiker, da ist eine Spinne, während die anderen alle noch gar nichts gemerkt haben.
Die Ursache für diese blitzschnelle Reaktion liegt in der Amygdala. Das mandelförmige Organ ist das Emotionszentrum. Es ist direkt mit dem Thalamus gekoppelt, der Relaisstation für alle Informationen im menschlichen Gehirn. Was Auge, Ohr und Nase an Sinneseindrücken einfangen, das leitet der Thalamus weiter zur Großhirnrinde, die dann daraus ein Bild der Umwelt zusammensetzt. Bei Spinnenphobikern informiert der Thalamus jedoch den Mandelkern schneller als die Hirnrinde. Und so ist der Körper schon in Alarmbereitschaft, bevor der Betroffene weiß, was er gesehen hat. Das Herz schlägt schneller, die Muskeln werden besser durchblutet, Hormone treiben die Atmung an.
Schnelle Entdeckung hilft also, sich effizient auf die Konfrontation vorzubereiten, schneller zu fliehen oder Maßnahmen zu treffen, dass man das Ding natürlich auch zu Tode tritt. Und nun könnte es sein, dass eben diejenigen, die das sehr schnell gemacht haben, besonders überlebt haben, sodass dieser biologische Vorteil sich über die Menschheit insgesamt verbreitet hat.
Blitzschnell zu reagieren, wenn irgendwas Achtbeiniges auftaucht, ist heute kein Überlebensvorteil mehr, sondern erregt nur Spott und Befremden und verlangt nach Therapie.
Unsere Spinnenphobikerinnen, die wir therapieren, akzeptieren viel, viel schneller, diese Spinne, Carla, auf die Hand zu nehmen, wie jede andere Spinne. Denn Hausspinnen haben im Vergleich zur Carla einen gigantischen Unterschied. Sie flitzen. Und sie flitzen in alle Himmelsrichtungen. Und Carla sitzt stundenlang ziemlich faul auf meiner Hand. Das sehen Sie jetzt. Die sitzt schon 3-4 Minuten ohne jegliche Bewegung. Eine Hausspinne würde das niemals machen. Und weil die Bewegungsformen von Hausspinnen für die Phobiker viel, viel schlechter vorhersagbar sind, lösen die natürlich auch sehr viel mehr Angst aus wie Carla.
3 Tage genügen, um Spinnenphobikern die Angst vor den Achtbeinern zu nehmen. Nach der Therapie zeigen Untersuchungen, dass der Mandelkern beim Anblick einer Spinne weniger feuert als vorher. Andere Hirnareale schalten sich ein. Der Körper wird weniger alarmiert.
Kapitel 4: Erfolgsmodell Spinnenbein.
Eben die Notwendigkeit, welche die Spinnen antreibt, Fliegen und verschiedene noch ganz andere Insekten zu ihrer Nahrung zu fangen, hat auch der Natur die Mannigfaltigkeit im Bau ihrer Füße abgedrungen.
Dr. Martin Listers Naturgeschichte der Spinnen überhaupt und der engeländischen Insbesonderheit. Quedlinburg, 1778.
Mit dem Spinnenbein hat es alles im Jahre 95 angefangen mit dem Innovationskolleg Bewegungssysteme. Die Aufgabe oder die Zielstellung dieses Kollegs war, die Bewegungsprinzipien aus Natur in die Technik zu holen.
Robotern das Laufen beibringen, das war das Thema eines Kollegs von Biologen, Sportwissenschaftlern und Ingenieuren aus Jena und Ilmenau. Unter ihnen die Doktorandin Lena Zentner. Heute ist sie Professorin für Mechanismentechnik an der Technischen Universität Ilmenau. Die Thüringer Wissenschaftler untersuchten das Laufen von Mäusen, das Greifen von Faultieren, die Sprünge von Stabheuschrecken und die Schritte von Spinnen.
Es ist schon länger bekannt, dass das Spinnenbein nur über Beugemuskulatur verfügt.
Martin S. Fischer ist Zoologe und Evolutionsbiologe an der Friedrich-Schiller-Universität Jena.
Ein altes Rätsel in der Spinnenanatomie und bei denjenigen, die sich mit Spinnen auseinandergesetzt haben, war immer, Wie wird das Bein gestreckt?
Ein Spinnenbein hat keine mechanischen Gelenke. Es wird hydraulisch gestreckt. Das Beugen besorgen 32 Muskeln.
Wenn man jetzt sagt, ich möchte ein Spinnenbein nachbauen, dann wäre das sehr kompliziert. Wir haben gesagt, wir gehen den Weg der Bionik. Das heißt, wir nehmen nur das Wichtigste, das, was wir für die Technik gebrauchen können, das, was sinnvoll ist für unsere Systeme, und sind zu so einem Spinnenbein gekommen.
Lena Zentner hält einen kleinen, ovalen Gummiball in ihrer Hand. Gleichmäßig drückt sie ihn zusammen, wie ein Arzt, der Blutdruck misst. Die Luft wird mit einem dünnen Schlauch in ein künstliches Gebilde gepumpt. Es ist blau und sieht aus wie zwei Finger, die sich langsam zueinander krümmen, als ob sie etwas greifen wollten.
So ein Greifer ist nachgiebig. Nachgiebig heißt, die Kräfte halten sich in einem bestimmten Bereich. Wir können sehr empfindliche Gegenstände greifen, ohne dass diese verletzt werden.
Lena Zentner erforschte Spinnen mit kurzen und langen Beinen. Sie konstruierte ein mathematisches Modell und erforschte die wundersamen Bewegungen der Spinnen im Computer. Von nun an bestanden Lena Zentners Spinnenleiber aus Nullen und Einsen, Bits und Bytes. Im Computer ließ die Forscherin sie flüchten, jagen, schreiten, klettern und springen.
Wir haben einen Spinnenkörper genommen und haben versucht herauszufinden, was war Kriterium, dass die Spinnenbeine eben so ausgelegt sind. Wir haben überprüft, vielleicht ist die Geschwindigkeit am höchsten für die reale Spinnenbeinlänge. Oder Beschleunigung oder Energie, das war nicht. Es war im Endeffekt die kürzeste Absprungzeit. Das heißt, die realen Beine erlauben der Spinne am schnellsten von einer Stelle abzuspringen. Wären die Spinnenbeine etwas länger oder kürzer, wäre die etwas langsamer beim Abspringen.
Der Zweibeiner-Mensch lernt vom Achtbeiner-Spinne. Das Fraunhofer-Institut für Produktionstechnik und Automatisierung in Stuttgart entwickelte 2011 einen kleinen Roboter. Er wird bei Katastrophen eingesetzt und läuft nach dem Spinnenprinzip. Kippsicher bewegt er sich auf acht Beinen durch Erdbeben verwüstete Städte, havarierte Atomkraftwerke oder krabbelt durch den Schutt zusammengebrochener Häuser. Der Roboter, sagen seine Entwickler, lasse sich so preiswert fertigen, dass er nach einmaligem Gebrauch entsorgt werden kann. Ganz wie ein Einmalhandschuh.
Phalangium opilio, Rilena triangularis, Hadrobunus grandis.
Wo wir auch hinkommen, sie sind schon da.
Ameisenspinne, Falltürspinne, braune Brückenkreuzspinne.
Sie sind überall. Lautlos umgeben sie uns. Krabbeln an Decken, hängen an Fäden, zittern in Netzen.
Robertus lividus, Pisaura mirabilis, Theraphosa blondi.
Den Menschen gibt es seit etwa 2 Millionen Jahren. Spinnen seit 400 Millionen. Prognose ungewiss.
Wunderwelt Spinnentier. Dem Rätselwesen auf der Spur. Feature von Hartmut Schade. Redaktion Katrin Ähnlich. Es sprachen Katrin Angerer, Dieter Wien und Axel Thielmann. Schnitt Christian Grund. Ton André Lühr. Regieassistenz Alexander Kühn, Regie Wolfgang Rindfleisch. Produktion Mitteldeutscher Rundfunk 2013.